die Kernkraftwerke, das ist die beste Winterversicherung, die wir haben. Die Kernkraftwerke liefern im Winter mehr als im Sommer. Das liegt aber nicht eigentlich an den Kernkraftwerken selbst, sondern daran, dass man diese im Sommer abstellt und die Revisionen durchführt und so weiter. Aber die Kernkraftwerke liefern eben rund um die Uhr, völlig im Gegensatz zu den Solaranlagen. Und also mehr Verbrauch, weniger Wasserkraft und extrem weniger Solarstrom führt zu diesem Winterstromloch.
Martin Schlumpf, herzlich willkommen beim Schweizer Monat.
Hallo, Lukas.
Der Ständerat hat kürzlich sich dafür ausgesprochen, das Neubauverbot für Kernkraftwerke aufzuheben. Fühlst du dich bestätigt?
Ja, unbedingt. Das ist genau im Sinne von dem, was ich auch gerne habe.
Du hast ein neues Buch herausgegeben, Stromloch im Winter heißt das, passend zum aktuellen Wetter. Es hat ja gerade wieder einen Wintereinbruch gegeben. Aber sag doch mal grundsätzlich, warum spielt es überhaupt eine Rolle, warum gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Sommer und Winter in Bezug auf Stromproduktion und Konsum?
Ja, man muss zuerst den Verbrauch anschauen und da sieht man, dass wir im Winter mehr Strom verbrauchen. Das ist sehr wichtig natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es die Erzeugungsseite und da ist ja unser Stromsystem ganz stark abhängig von der Wasserkraft. Das ist die dominierende Stromquelle. Und auch bei der Wasserkraft kann man feststellen, wenn man alle Wasserkraftwerke mit einbezieht, es gibt ja verschiedene Typen, dann liefert die Wasserkraft weniger im Winter. Also etwas weniger, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt wollen
wir. Warum ist das so?
Entschuldigung?
Warum ist das so?
Ja, die Laufwasserkraftwerke, die sind natürlich abhängig vom Pegelstand und der ist wiederum abhängig von Sommer-Winter-Unterschied. Im Sommer gibt es viel mehr Wasser und entsprechend liefern die Laufkraftwerke im Schnitt etwa doppelt so viel in einem Sommermonat als in einem Wintermonat. Also die haben eine ausgeprägte Winterschwäche. Und das wird dann aber kompensiert durch unsere Speicherkraftwerke, das sind die Speicherseen. Mit denen können wir ja eben bis in den Winter speichern und dann wird viel produziert, also mehr produziert. Und das kompensiert diese Schwäche der Laufwerke bis zu einem gewissen Grade. Insgesamt also Wasserkraft weniger Strom im Winter. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt unserer Energiewende. Wir wollen ja die Kernkraftwerke abschalten, also mittelfristig, längerfristig. Und gleichzeitig wollen wir auf die neuen Erneuerbaren setzen als Ersatz. Und die Hauptquelle der Erneuerbaren, das sind die Solaranlagen. Und die Solaranlagen haben eine ausgesprochen starke Winterschwäche. Die ist viel stärker, viel ausgeprägter als bei der Wasserkraft. Das führt dann eben zu dieser Winterschwäche insgesamt, weil umgekehrt die Kernkraftwerke, das ist die beste Winterversicherung, die wir haben. Die Kernkraftwerke liefern im Winter mehr als im Sommer. Das liegt aber nicht eigentlich an den Kernkraftwerken selbst, sondern daran, dass man diese im Sommer abstellt und die Revisionen durchführt und so weiter. Aber die Kernkraftwerke liefern eben rund um die Uhr, völlig im Gegensatz zu den Solaranlagen. Und also mehr Verbrauch, weniger Wasserkraft und extrem weniger Solarstrom führt zu diesem Winterstromloch.
Also wir haben jetzt schon ein Winterstromloch und das wird in Zukunft noch größer werden.
Genau so ist es.
Ist das richtig?
Genau. Also eben, wenn wir die, und das hängt mit diesen Prozessen zusammen, die ich schon erwähnt habe, wenn wir die Kernkraftwerke schrittweise abstellen, dann fehlt uns im Winter immer ein relativ großer Stromanteil. Und wenn wir immer mehr Solaranlagen installieren, wirkt sich das natürlich verschärfend immer stärker aus.
Und du sagst, die Energiestrategie blendet das eigentlich aus oder hat das vernachlässigt, dieses Winterstromloch?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Es ist einfach ein Faktum. Also ich habe in meinem Buch immer haargenau gerechnet, was die Vorgaben sind. Das sind die Energieperspektiven 2050, also diese große Studie, die dann gemacht wurde, nachdem wir 2017 diese Energiestrategie beschlossen haben. Und eben, ich habe alle diese Zahlen genau umgerechnet. Ich habe natürlich dann geschätzt, wie der Stromverbrauch sich entwickelt bis ins Jahr 2050. Da gibt es ganz viele Ungewissheiten, die man natürlich, mit denen man umgehen muss. Aber aufgrund von dem ergibt sich diese Situation. Also offensichtlich haben die Leute, die das geplant haben oder bewilligt haben, das so in Kauf genommen oder sie haben nicht daran gedacht.
Und du sagst, die Kernkraft ist eigentlich der Königsweg, um dieses Winterstromloch zu stopfen. Das bedeutet, die bestehenden Kraftwerke länger laufen zu lassen und neue zu bauen.
Ja, das ist der Königsweg. Ich habe sogar ein Kapitel, im Buch habe ich zwei Kapitel gemacht über die Kernenergie. Genau aus diesem Grund. Es sind wirklich zwei Dinge. Der eigentliche Königsweg ist sogar für mich die Laufzeitverlängerung der bestehenden Kernkraftwerke. Das ist weitaus die beste und billigste Lösung, die wir haben, um möglichst lange, möglichst viel Winterstrom zu haben. Das bestätigt ja auch die neue Axpo-Studie. Und das kann man nicht bestreiten, das ist klar. Man kann viel gegen Kernkraftwerke haben, aber rein vom Stromsystem her ist das vollkommen klar. Eben, und das ist...
Aber
das, Entschuldigung. Ja.
Die Axpo-Studie sagt ja auch, die Kernkraftwerke sind nicht die einzige Option. Man könnte auch mit beispielsweise Wind, Solar, Wasserkraftausbau plus noch Gaskraftwerke, könnte man dieses Loch ebenfalls stopfen.
Ja, natürlich. Man kann das Loch auf sehr verschiedene Weise stopfen. Und das Ziel meines Buches war, abzuklären, welches die beste Lösung ist. Aber die Axpo hat auch noch einen anderen Hintergrund als ich. Ich bin überhaupt kein Stromunternehmen, das rechnen muss. Ich habe nur, also die Rechnung ist natürlich sehr wichtig in jedem Fall. Aber ich habe nichts vorgezogen, weil ich finde, also ich würde dann das machen aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen, sondern ich habe rein vom Stromsystem her physikalisch, technisch gerechnet, welches sind die besten Lösungen, wenn wir eine möglichst sichere Stromversorgung haben wollen. Und da spielen die Kosten eine ganz wichtige Rolle, selbstverständlich. Ich habe dann auch untersucht, selbstverständlich zuerst einmal, was ist überhaupt technisch möglich. Und ich habe neun verschiedene Möglichkeiten untersucht, also die Wind, du hast vorher erwähnt von der Axpo-Studie her Wind, selbstverständlich Windkraft habe ich untersucht, selbstverständlich Solarenergie und zwar im Mittelland und auf den Alpen, also alpine Solarenergie. Ich habe Wasserstoff untersucht, ich habe Bioöl untersucht, also noch spezifische Sachen und dann natürlich die Kernenergie plus auch Batteriespeicherlösungen. Und da habe ich dann die bestmöglichen Lösungen gesucht und das ist ganz eindeutig die Kernenergie, wenn man nicht nur die Kosten berücksichtigt, sondern auch wie viel Flächen. Und Flächen heißt ja eigentlich immer, wie viel Material da im Spiel ist, wenn man das alles berücksichtigt.
Ja, aber die wirtschaftliche Seite ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und da sind ja die Atomkraftwerke schon auch nicht ganz billig. Also würde überhaupt jemand ein Atomkraftwerk heute bauen?
Ja, da ist die entscheidende Frage die Subventionierung, also die Unterstützung. Also immer, wenn man sagt, die Kernkraftwerke sind so teuer, vergisst man, dass die Solarenergie in der Schweiz massiv unterstützt wird. Also gerade
ja, aber wenn eine Technologie so überlegen ist, sollte sie sich nicht auch ohne Subventionen durchsetzen am Markt?
Ja, das ist relativ naiv gedacht, finde ich jetzt, weil das sind natürlich riesige Investitionen. Und unser Stromsystem ist ein riesiges System auch. Und es ist ja für uns lebenswichtig. Und es ist offensichtlich klar, dass der Staat da eine Rolle spielen muss. Also wenn er eben dafür sorgen will, dass das auch eine zuverlässige und eine sichere Sache wird. Und ich finde ebenso gut, wie man... Also man sollte einfach die besten Technologien unterstützen. Und die Schlussfolgerung in meinem Buch ist dann ganz klar, weil die Solaranlagen ja diese Winterlücke, dieses Winterloch verursachen, müssten die Subventionen an Solaranlagen gestrichen werden. Das ist meine erste Empfehlung, weil eben ich möchte nicht, dass diese Winterlücke immer größer wird und dieses Winterloch immer problematisch. Und dann muss man auch das Netz ausbauen und als zusätzliche Sachen. Und was man immer vergisst, man kann Solarstrom und Kernkraftstrom überhaupt nicht vergleichen. Man hört immer, wir haben jetzt schon so viel Solarstrom im Jahr. Und ich habe kürzlich in einer Sendung gehört, dass jemand gesagt hat, wir haben jetzt schon einmal Mühleberg ersetzt. Das ist ein völlig unzulässiger Vergleich, weil der Solarstrom, der ist ja völlig unvergleichbar mit dem Kernkraftstrom in seiner Einspeisung. Die Solarpanels setzen ja immer aus in der Nacht. Sie sind unzuverlässig. Wenn Wolken da sind, kommt viel weniger. Und eben, sie haben eine massive saisonale Schwäche. Das ist vollkommen unvergleichbar mit Kernkraftstrom. Und deshalb eben muss man auch das anders einordnen, wenn man subventioniert, finde ich.
Mhm. Welche Rolle spielt bei deinen Prognosen der technische Fortschritt? Berücksichtigst du den?
Nein, den berücksichtige ich nicht. Also ich weiß nicht, ja, mir ist klar, dass es den gibt, aber ich weiß nicht, wie man den einrechnet. Ich habe alle Technologien in derselben Weise verwendet. Ich nehme einfach den neuesten Stand aller Technologien und gehe dann davon aus. Ich glaube, man kann das nicht anders machen. Aber selbstverständlich spielt das eine ganz große Rolle, ob dann die neuen Kernkraftwerke wirklich kommen und wie sie kommen und was es noch Veränderungen gibt bei den Windanlagen, bei den Solaranlagen, überall. Und es wird sicher Verbesserungen geben. Aber ich nehme an, in allen Bereichen.
Ja, dass das quasi gleichmäßig ist.
Ja.
Mhm. Ist denn aus deiner Sicht die Energiewende grundsätzlich politisch falsch konzipiert oder physikalisch unmöglich?
Ja, sie ist, mich interessiert nur das physikalisch. Und da ist sie falsch konzipiert, ja. Das ist der Inhalt meines Buches, das Ziel meines Buches, eben in diesem Sinn, was wir schon jetzt angesprochen haben. Also, und in dem Sinn glaube ich, dass unsere Energiewende scheitern würde, wenn wir das so machen. Also scheitern, es geht schon. Man kann das so machen, wie das in der Energiewende ist, aber dann wird es extrem teuer und es wird Probleme geben. Und ob wir die immer dann in diesen Momenten lösen können, da bin ich nicht sicher. Es ist einfach unzuverlässiger und es ist teurer. Es geht schon auch. Mhm. Und vor allem, was wir noch nicht gesagt haben, viele Studien rechnen damit, dass wir das dann mit Importstrom halt stopfen, also dieses Loch. Und das ist ein Wabakspiel, das ich nicht gut finde für ein derart wichtiges Element wie eben die Energieversorgung. Das ist das A und O unseres Wohlstandes. Und ich finde, das dürfen wir nicht machen, in allzu großem Maße von Importstrom abhängig sein. Selbstverständlich sind wir immer mit Import und Export konfrontiert. Also das ist ja Tag und Nacht importieren wir, exportieren wir, das meine ich überhaupt nicht, aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass wenn die dann plötzlich eben dann zu wenig Strom haben, wir haben ganz viele Solaranlagen, dann kommt eben ein Wind, eine Winterwoche, wo überhaupt kein Strom ist und der Wind vielleicht auch nicht bläst, das weiß man ja auch nicht sicher. Das sind alle diese Unzuverlässigkeiten. Und wenn das würde dann zu dieser berühmten Dunkelflaute führen. Und dann hätten wir einfach nichts mehr außer Importstrom. Aber wenn das in den umliegenden Ländern nicht viel anders ist, dann wird uns wahrscheinlich der Importstrom eben auch fehlen. Und das wird ich ein Wabangspiel, das wir nicht eingehen dürfen. Und deshalb schreibe ich mein Buch.
Du gehst aber schon auch davon aus, dass wir immer noch einen Teil des Stroms importieren im Winter.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich habe auch das, danke, dass du fragst, ich habe auch die das Stromloch habe ich berechnet, natürlich. Muss man ja, ich bin ja ein Zahlenmensch und gibt viele Grafiken in meinem Buch. Und das Stromloch, ich sage jetzt eine Zahl, das ist immer natürlich schwierig mit diesen Zahlen, 19 Terawattstunden fehlt uns im Winter, nach meiner Berechnung. Und ich muss noch den Winter spezifizieren, das ist auch eine Besonderheit meines Buches. Ich rechne nicht mit dem Winterhalbjahr, aus genau den Gründen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Strommehrverbrauch und auch die Winterschwäche der Solaranlagen sind besonders ausgeprägt zwischen November und Februar. Also diese vier Wintermonate oder sagen wir der Kernwinter, das ist die Berechnungsgrundlage bei mir. Also wenn ich eben vom Winterstromloch spreche, dann ist es in diesen vier Monaten. Und in diesen vier Monaten, nach meinen Berechnungen, im Jahr 2050 natürlich, nicht heute, fehlen uns dann 19 Terawattstunden. Das ist genau die Hälfte des Stromverbrauchs, den wir dann haben. Das ist eigentlich das Wichtige, die einfache Aussage. Und das ist natürlich massiv, das ist unglaublich, oder? Also das darf auf keinen Fall sein. Und jetzt, wie stopft man das, wenn wir das... Und jetzt habe ich auch noch angenommen, wir können im Jahr 2050 in der genau gleichen Weise wie heute importieren, Strom importieren. Und das gibt in diesen vier Monaten 3 Terawattstunden. Im Winterhalbjahr importieren wir im Schnitt 4 Terawattstunden. Also dann zähle ich diese 3 Terawattstunden von diesen 19 ab und komme zu einem Winterstromloch inklusive Import von 16 Terawattstunden. Und das ist ein wahnsinniges Loch natürlich, das ist unglaublich viel, oder? Und dann berechne ich also in meinem Buch für jede dieser Technologien, die ich vorher angetönt habe, geht das, welche Probleme gibt das? Und ich vergleiche das dann auch mit bestehenden Anlagen zum Beispiel.
Ja, aber du berechnest für jede Energieform, ob und wie sie das Winterstromloch quasi alleine stopfen könnte.
Genau.
Aber am Ende wird es ja wahrscheinlich auf einen Mix herauslaufen. Oder wäre zumindest aus meiner Sicht sinnvoll, dass man nicht alles auf eine Technologie setzt.
Ja. Auf jeden Fall. Aber dieser Mix ist mit dieser Berechnungsmethode bereits enthalten, weil ich gehe von der Energiestrategie, von der realisierten Energiestrategie 2050 aus. Das heißt, wir haben dann ungefähr 4-mal mehr Solarstrom als heute, 4 bis 5-mal mehr als heute, und wir haben 25-mal mehr Windstrom als heute. Das ist die Ausgangslage. Und dann empfehle ich, die Kernkraftwerke also die bestehenden Kernkraftwerke mit bis 2050 laufen zu lassen. Also Betznau nicht natürlich. Das wäre sogar auch noch denkbar, aber von dem gehe ich nicht aus. Und meine Empfehlung ist, 2 neue Kernkraftwerke zu bauen. Aber man könnte natürlich auch 4 Gaskraftwerke bauen. Das ist selbstverständlich möglich. Und man könnte auch die Solarenergie noch mehr ausbauen. Das ist meiner Meinung nach absurd, weil das Problem würde noch größer und so weiter. Und man kann vieles mixen und da gibt es für mich dann viel zu viele Möglichkeiten. Mit dem will ich kein Buch schreiben, das kann jeder selber machen. Ich gebe die Zahlen genau an, was es bedeutet für 16 Terawattstunden, kann man auf 2 runterrechnen und so weiter. Aber das überlasse ich gerne anderen Leuten. Aber eben, das ist ein Mix bei mir, selbstverständlich. Mhm. Und ich habe Import, wie schon gesagt, auch mitgerechnet. Es ist selbstverständlich, dass das ein Mix ist. Und die Wasserkraft natürlich, die ist, das rechnen alle, glaube ich, ungefähr gleich im ziemlich ähnlichen Maße wie heute. Da gibt es einfach nicht mehr viele Möglichkeiten, leider, in unserem Land. Und aber auch dort finde ich, man sollte selbstverständlich alles, was bei den Wasserkraftwerken schon geplant ist, sollte man realisieren. Das wäre unglaublich wichtig, dass wir einige Staumauern erhöhen könnten. Das wäre eine Winterversicherung. Das wäre das Beste auch, was wir tun können. Und es ist billig und einfach. Leider wird es nicht bei vielen Leuten.
Du schreibst, du seist früher selbst ein Grüner gewesen. Was ist seither passiert? Siehst du dich immer noch als Grünen?
Nein, auf keinen Fall. Aber die grüne Idee ist mir immer noch ganz nahe. Also, aber leider haben die Grünen verpasst, einen Realitätstest zu machen von dem, was sie ursprünglich gewollt haben. Also ich habe die Bücher von Emery Lovins in den späten 70er Jahren, also der Soft Energy Path, habe ich mit Begeisterung gelesen und ich finde es eigentlich immer noch eine wunderbare Welt. Nur geht es nicht. Also man muss schauen, ob es realistisch ist. Und es ist nicht realistisch. Ich habe die großen Probleme vorher angesprochen. Und da verweigern sich leider die Grünen. Der wichtigste Test, dieser Realitätstest, das liegt in der Arbeitsauslastung. Also der technische Begriff der Arbeitsauslastung ist eigentlich sehr einfach. Also ein Kraftwerk oder eine Solaranlage hat eine installierte Leistung. Und diese installierte Leistung wird über eine Zeit angewendet. Und dann gibt, also die Leistung ist zum Beispiel 1000 Megawatt. Das ist ein Kernkraftwerk. Und wenn dieses Kernkraftwerk diese 1000 Megawatt jetzt über eine Stunde Strom erzeugen, dann sind das 1000 Megawattstunden. Also es gibt Leistung und dann die Leistung über die Zeit, das ist der Strom. Und die Arbeitsauslastung, dieser wichtige Begriff, der misst jetzt, gut, dieses Kraftwerk hat jetzt mit 1000 Megawatt, hat jetzt nur 500 Megawattstunden erzeugt in einer Stunde, dann hat es eine Arbeitsauslastung von 50%. Also die Leistung ist nur zur Hälfte angewendet worden. Und jetzt, wenn ich die Arbeitsauslastung im Winter der Kernkraftwerke betrachte, dann liegt sie nahe bei 100%. Die laufen Tag und Nacht mit der vollen Leistung. Und wenn ich jetzt eine Solaranlage anschaue, die stellt ja, also die hat dann nur einen kurzen Tagespeak und das Problem des raschen Hochkommens und wieder raschen Verschwindens lassen wir jetzt völlig weg. Und dann ist vor allem lange nichts und eben der Ertrag ist auch im Winter halt schwach. Die Solaranlagen haben im Winter im durchschnittlich, also pro Monat, in einem Wintermonat 4% Auslastung. 4%. Also es ist praktisch die ganze Zeit nichts da. Und jetzt die Arbeitsauslastung rechnet dann immer mit der vollen Leistung. Selbstverständlich ist das eben bei der Solaranlage geht's rauf und runter. Und es ist nicht, aber man muss es immer umrechnen in die volle Leistung. Also die Solaranlagen bringen ihre volle Leistung während 4% der Zeit. Das ist eine Katastrophe für das Stromsystem. Das muss ich einfach so sagen. Und das berücksichtigt.
Du kennst dich offensichtlich auch mit der Materie. Das merkt man auch im Buch. Das ist alles sehr akribisch geschrieben. Aber du bist ja eigentlich ursprünglich Musikwissenschaftler. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit diesem Thema Energie so zu beschäftigen?
Ja, ich bin irgendwie ein, wie sagt man dem, ein politischer oder ein engagierter Mensch jedenfalls. Also eben, ich habe schon sehr früh, also ich war übrigens, ich bin nicht Musikwissenschaftler, sondern ich bin Musiker, Musiktheoretiker sogar eigentlich. Ich war Professor für Musiktheorie an der Hochschule.
Ja.
Aber ich habe schon sehr früh in den 80er Jahren mich politisiert. Also ich kam da nach Würenlingen und dann war ein Skandal in Würenlingen. Ich habe sofort dann mit den entsprechenden Leuten Kontakt aufgenommen. Ich habe einen Umweltverein gegründet dort und wir haben in Würenlingen, das ist ja für mich als Kernkraftbefürworter vor allem interessant, ich habe gekämpft dafür, dass das atomare Zwischenlager in Würenlingen nicht gebaut wird. Also das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich heute machen würde. Das ist eine ausgezeichnete Geschichte, die wir da haben, dieses Zwischenlager. Aber ich war völlig auf der anderen Seite, auf der grünen Seite, und zwar sehr engagiert. Und auch als Musiker damals, das war das Privileg des Musikprofessors, ich war völlig unabhängig. Es gab da große Schwierigkeiten bei Leuten, die sich da engagiert haben, dass sie den Job verlieren. Eben, das ist der Vorteil des Musikers, der sich da einmischt.
Mhm.
Und das habe ich voll ausgenützt natürlich. Aber dann, das ist einfach in meinem Leben immer ein Teil auch gewesen, eben der Musik.
Sehr gut. Martin Schlumpf, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute.
Danke.
Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie den Schweizer Monat, abonnieren Sie unseren Newsletter und wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, lassen Sie uns vielleicht auch eine kleine Spende da, das würde uns sehr freuen. Und in diesem Sinne herzlichen Dank und alles Gute.